SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Die Oscarverleihung in Los Angeles, die lief dieses Mal tatsächlich ohne SWR1-Leute-Gast Gerd Nefzer ab. Anders als 2018 und 2022. Da kamst du dann jeweils mit einem guten Stück Gold nach Hause. Und ich muss sagen, du hast deine beiden Oscars heute mitgebracht. Vielen Dank dafür. Die stehen hier gerade auf dem Tisch. Ist immer noch ein gutes Gefühl, die in der Hand zu halten?
Ja, ist nach wie vor ein Gänsehautmoment. Wenn man einen oder beide Oscars in der Hand hält, das bringt dann immer Erinnerungen hoch an die Preisverleihung, wie man dazu gekommen ist, an die ganze Arbeit bei den verschiedenen Filmen. Also es ist für mich auch immer, weil ich sie auch nicht täglich in der Hand halte, natürlich ein sehr, sehr bewegender Moment.
Aber du pflegst sie, sind auf Hochglanz poliert.
Nee, ich pflege sie nicht. Also,
ach so, gut.
Ich wische sie mal vielleicht mit dem Tuch ab. Also einer, der von 2016 von Blade Runner 2049, der ist schon durch Hunderte, Tausende von Händen gegangen. Das sieht man auch schon. Der ist am Hintern schon ein bisschen abgegriffen, während der andere von Dune 2 noch im Scheinwerferlicht glänzt. Und den gebe ich dann auch nicht so gern aus der Hand.
Und einen großen Wert haben die nicht unbedingt, hast du mir vor der Sendung gesagt.
Also einen finanziellen Wert haben sie nicht. Der liegt bei ca. 350 Dollar. Es ist aus Nickel, glaube ich, gegossen und dann vergoldet. Und man sagt sich auch, die Vergoldung ist relativ schlecht. Und man sieht es auch an meinem ersten Oscar, dass die, wenn er durch viele Hände geht, so ein bisschen matt wird.
Sollen wir auf die jetzt gerade zu Ende gegangene Oscar-Verleihung mal schauen? In deiner Rubrik Spezialeffekte, visuelle Effekte, hat der Film Avatar The Way of Water diesmal die Auszeichnung bekommen. Was hast du da für einen Blick drauf gehabt, auf dieses Werk?
Naja, ich bin ja Academy-Member und kann auch meine Stimme abgeben. A, für die Nominierung, B, dann für die Oscar-Verleihung. Und in meinem Bereich war das für mich der ganz klare Favorit, weil der eben alle anderen Filme technisch einfach haushoch übertroffen hat, ja, mit neuen Dingen, die erfunden haben. Dann haben die Film mit Wasser gemacht. Also es war schon irre, den Film anzugucken. Ich habe natürlich alle Filme angeguckt in der Kategorie und konnte mir dann meine Meinung machen. Also erst am Anfang waren ja 10 Filme und dann hatten wir das sogenannte Bake-Off. Da hat jeder die Möglichkeit, seinen Film nochmal vorzustellen, Ausschnitte aus dem Film zu zeigen. Dann gibt es eine Podiumsdiskussion und da hat man dann doch einen besseren Einblick, was die Kollegen dort wirklich geleistet haben und gemacht haben. Weil wenn man jetzt nur ins Kino geht und schaut sich einen Film an, dann tue ich mich da auch unheimlich schwer damit, um zu beurteilen, was ist da jetzt ein Visual-Effekt, was ist ein Spezialeffekt und was haben die wirklich Neues gemacht, weil man bewertet den Oscar ja nicht in meiner Kategorie nach der Menge an Spezialeffekten, sondern was wurde da neu gemacht oder was wurde auch neu erfunden, was wurde anders gemacht wie in der Vergangenheit. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium, wenn man im Visual-Effekt-Bereich abstimmt.
Du hast eben schon gesagt, du machst, bevorzugst Wetter zu machen und kannst eher schlechtes als gutes Wetter machen. Gibt es momentan so Trends, wenn du jetzt sagst, da wurde natürlich automatisch vom Film her, von der Geschichte her viel mit Wasser gemacht, irgendwelche Trends, wo du sagst, das hat sich jetzt so in den letzten Jahren durchgesetzt, das wird nochmal so der Filmindustrie vielleicht so einen Stempel aufsetzen?
Ja, also ich kann nur jetzt auch von meinem Bereich sprechen, was ein absoluter Trend ist, dass man wieder zurückgeht zu den physikalischen Effekten. Also dass man so viel wie möglich versucht, vor der Kamera zu machen mit den Schauspielern, damit die auch auf die Effekte reagieren können, wie Regen oder wie ein Einschuss, der neben ihnen hochgeht. Da hat man eine Zeit lang mal immer gesagt, okay, lass uns das alles digital machen, dann drehen wir schneller, es geht schneller. Mittlerweile geht die Tendenz wieder in die andere Richtung, dass man wirklich versucht, alles, was man praktisch am Drehort machen kann, das wieder zu tun. Das hat sich so ein bisschen geändert.
Es war ein Leutegast, Gerd Nefzer lässt es knallen, qualmen und auch stinken, obwohl das im Kino, glaube ich, keine Rolle spielt. Und du hast eben gerade schon gesagt, alle denken immer daran, dass es irgendwie um den lautesten Rums geht. Darum geht es schon lange nicht mehr in deinem Job, oder? Für Spezial- und visuelle Effekte.
Nee, das hat sich stark verringert. Also, sag mal, der Anteil an Pyrotechnik, Bumm und Knall, ist vielleicht noch so zwischen 5% und 10% von der gesamten Arbeit, die wir an einem Film haben. Das hat sich ziemlich verschoben. Auch dank Visual Effect, ja, die dann eben viel von den Einschüssen oder großen Explosionen übernehmen.
Wir haben uns vor der Sendung aufs Du geeinigt, weil du gesagt hast, beim Film, da sagt man Du. Das ist in Ordnung, ne?
Ganz genau, also beim Film ist es Du üblich. Man sagt fast zu jedem Du, ja, also ich auch. Wenn da natürlich ein Steven Spielberg vor einem steht, dann fängt man erstmal mit Sie an und wenn er einen dann duzt, dann sagt man natürlich auch, ey Steven.
Nicht schlecht. Du duzt Steven Spielberg. Du hast deine Oscars bekommen für die Filme, du hast es eben schon angesprochen, Blade Runner 2049 oder 2049 und dann nochmal für Dune. Was hast du in den Filmen angestellt?
Wow, das war jetzt...
Dune kann ich mir vorstellen, Sandstürme, bis der Arzt kommt.
Ja, genau. Also bei Dune war viel Sandsturm. Auch viele, viele Mechaniken, also viele Flugmechaniken für die Spinners, für die Raumschiffe, Raumschiff-Crash. Bei Blade Runner war sehr, sehr viel Mechanisches dabei. Es waren viele, viele Wettereffekte dabei, also alle Arten von Wetter, weil Denis Villeneuve, unser Regisseur, wollte immer, dass man die Umweltverschmutzung in der Zukunft darstellt, auch beim Schnee. Also der wollte keinen weißen Schnee, der wollte immer verschmutzen. Schnee, Roger Deakins, unser Kameramann, wollte überall Atmosphäre haben, also alles mit Nebel, Rauch und Dampf. Also es waren völlig unterschiedliche Projekte und es waren beide sehr, sehr arbeitsreich.
Und beide Filme liegen mit ihrer Geschichte in der Zukunft. Macht es das einfacher, dafür irgendwie so das Wetter herzustellen, weil einem noch die Vergleichsmöglichkeiten fehlen, weil wenn es jetzt was Zurückblickendes wäre, könnte man sagen, oh ja, so war das ja gar nicht.
Ja und nein. Das ist manchmal unterschiedlich. Also auch ein Wetter irgendwie in der Kamera zu matchen, auch ein Regen, dass der aussieht wie ein originaler Regen, ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also es reicht nicht, wenn man da jetzt einen Regenständer und eine Gießkanne nimmt und man lässt Wasser vor der Kamera runter. Da ist ein ganz wichtiger Aspekt, ist das Licht, um den Regen richtig zu sehen, ja, und da sieht man dann auch, was ein erfahrener Kameramann ist und ein unerfahrener Kameramann. Ein erfahrener Kameramann setzt sein Licht genau richtig, dass man die Regentropfen sieht. Und beim unerfahrenen Kameramann merkt man dann oft, dass er sagt, ich sehe ja gar keinen Regen, da ist ja gar kein Regen. Und dann muss man eben sehr politisch und vorsichtig sagen, du dreh mal dein Licht ein bisschen nach da, dann siehst du den Regen auch.
Das heißt, alle Abteilungen müssen an so einem Set ineinander greifen, sonst funktioniert es nicht, wenn jeder nur seins macht.
Ja, auf jeden Fall. Das ist beim Film überhaupt das Wichtigste, ist die Teamarbeit in meinem Team, aber auch übergreifend zu anderen Teams. Ja, man muss mit Stuntleuten zusammenarbeiten, man muss mit Kostüm, mit Requisite, mit den Visual-Effekt-Leuten, mit dem Kamera-Department. Das ist noch wirklich wahre Teamarbeit, echte Teamarbeit.
Du sprichst dein Team schon an. Wie groß ist das? Also du bist keine Ein-Mann-Show.
Nee, also allein würde gar nichts gehen. Das ist ganz unterschiedlich. Jetzt beim letzten Projekt bei Dune 2 waren wir an großen Tagen 65 Leute nur für Spezialeffekt. Und was mich ganz stolz gemacht hat aus 13 verschiedenen Nationen. Und der eine hat an diesen Gott geglaubt, der andere an anderen. Und wir haben als Team super funktioniert. Es gab kein böses Blut. Es war einfach nur eine riesige Freude, mit so netten, tollen Menschen und Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. War toll.
Und Action, jawohl, die ist angesagt bei den Filmen der Actionreihe John Wick. Schauspieler Keanu Reeves ist der Held im, ich sag mal, Kampf gegen das Böse. Und SWRs Leute-Gast Gerd Nefzer ist im jetzt gerade angelaufenen vierten Teil auch ordentlich krachen lassen. Keanu Reeves, bist du dann sozusagen auch ganz nah und bist beeindruckt von dem Mann?
Ja, also Keanu ist wirklich ein toller Schauspieler. Und dann wirklich der beste Schauspieler im Bereich Autofahren, Motorradfahren und Material Arts Kämpfe, den ich kenne in dem doch jetzt langsam gesetzten Alter.
Wollte ich gerade sagen, der hat ja auch schon ein bisschen was auf der
Ja, der hat schon ein bisschen was auf den Knien. Sieht man auch, wenn der dann so an vor die Kamera läuft, denkt man, die Knie sind nicht mehr ganz frisch, ja. Und wenn die Kamera läuft, merkt man davon nichts mehr, dann bewegt er sich wie ein junger Gott, ja, und geht dann mit Nunchakos schmeißt sich auf den Boden, macht Faustkämpfe, macht wirklich tolle Material Arts Bewegungen und vor allem nicht nur kurz, sondern jeder, der John Wick kennt, das sind meistens längere Einstellungen und da dauert so eine Einstellung dann auch mal 2 Minuten und da muss er wirklich alles geben was er dann auch tut und wirklich ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse, macht kein großes Theater um sich, kommt an Drehort, mit dem kann man normal reden, setzt sich in die Ecke, wartet, bis er dran ist, also macht wirklich Spaß, mit dem zu arbeiten.
Keanu Reeves, Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Jetzt ist der Film John Wick 4 gerade angelaufen. Bist du dann genauso wie alle Filmschaffenden an den Zahlen des ersten Wochenendes interessiert oder der ersten Tage?
Ja, ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich mir anschaue, wie das Startwochenende war, also die Boxoffice lief. Das ist so ein bisschen ein Anhaltspunkt, wie erfolgreich der Film wird. Und das war jetzt bei John Wick Wahnsinn, ja. Also der hatte, ich glaube, am Startwochenende nur in Amerika seine 80 Millionen eingespielt, weltweit weit über 100 Millionen. Also er hat sozusagen schon mal das Geld eingespielt, was der Film, nur den Film zu machen, gekostet hat. Da kommt natürlich noch Merchandising und alles Mögliche dazu. Aber es hat mich unheimlich gefreut für die Produktion, für den Regisseur, für Chad Stahelski, der da mit Leib und Seele bei dem Film dabei ist, der auch lang Stuntman war, also der auch irgendwo aus unserem Bereich kommt und dann jetzt, ich glaube, den vierten John Wick macht, und es freut mich wirklich riesig, und ich hoffe, wenn das so gut läuft, es gibt einen Teil 5.
Ihr seid allerdings vor dem Kinostart schon bezahlt worden, oder? Du und dein Team, ne? Also ihr seid nicht davon abhängig, wie gut der Film besucht wird.
In dem Fall leider nein. Sind wir nicht davon abhängig. Also egal, wie gut der Film läuft oder nicht, wir haben da nichts davon. Natürlich, wir werden für unsere Arbeit bezahlt und geben dann auch die Rechte ab. Ja? Also wir haben da nach keinerlei Rechte
mehr zu verlangen.
Ja.
Wie kann ich mir denn überhaupt so eine Zusammenarbeit vorstellen? Also klassisch deutsches Denken, es gibt eine Ausschreibung für so einen Film. John Wick 4, wir suchen den Mann für die Spezialeffekte. So läuft's nicht.
Nee, so läuft's überhaupt nicht, weil unser Job einfach, weil wir viel auch mit gefährlichen Dingen zu tun haben, also da muss eine Vertrauensbasis zwischen einem Produzenten und einem Regisseur und uns oder auch den Stuntleuten muss einfach da sein. Also man wird da eher angesprochen oder ausgesucht von einem Regisseur oder von einer Produktionsfirma, die dann sagt, ich würde gern mit denen arbeiten, weil da weiß ich, es ist sicher, es passiert nichts, es funktioniert alles, die sind gut vorbereitet, die haben unheimlich viel Erfahrung, was in meinem oder in unserem Bereich das Wichtigste ist.
Das heißt, du bekommst einen Anruf und dann bekommst du eine Wunschliste vorgelegt. Wir hätten gerne in unserem Film das und das und das. Oder sagst du, was vorstellbar wäre?
Nee, das ist mit dem Anruf ist völlig korrekt. Man kriegt dann einen Anruf aus Hollywood von einem Produzenten meistens. Und dann bekommt man das Drehbuch zugeschickt. Ja, man liest das Drehbuch dann durch, macht sich seine Auszüge, schreibt das raus, was man denkt, das könnte ein Spezialeffekt sein oder das ist eine Gemeinschaftsarbeit zwischen Visual Effects und Spezialeffekte, das sind Stunts. Und hat dann, nachdem er das Drehbuch gelesen hat, praktisch seine Liste, was man denkt, und die arbeitet man dann zusammen mit den Departments und vor allem dann auch mit dem Regisseur durch, und der hat dann meistens noch irgendwelche Sonderwünsche, was eben ganz besonders spektakulär aussehen sollte oder was eben anders ist wie im Drehbuch beschrieben. Also da erlebt man dann die tollsten Sachen und Überraschungen.
Okay, und nach John Wick 4 ist vor Dune 2, soll im November rauskommen. Ist das schon alles für abgedreht?
Ja, ist alles abgedreht. Wir haben bis letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, dann noch in Abu Dhabi in der Wüste gedreht, was wirklich ein tolles, irres Erlebnis ist. Also von den Dreharbeiten ist es abgeschlossen, aber jetzt kommt ja natürlich die ganze Nachbearbeitung, der Schnitt, dann die Visual Effects, die haben jetzt noch richtig, richtig zu tun bis November, weil die Zeit geht da so schnell rum und das ist wahnsinnig viel Arbeit.
Wie schaffe ich es zu einem Oscar? Ich verspreche mir und uns jetzt hier in SWRs Leute mal ein paar goldene Tipps von Spezialeffekte-Fachmann Gerd Nefzer. Zwei Oscars, die du gewonnen hast, die stehen hier auf dem Tisch. Ich habe gleich mal eine investigative Recherche, die ich auf den Tisch lege. Es ist doch mit Sicherheit kein Zufall, dass du deine beiden Oscars mit dem Regisseur Denis Villeneuve gewonnen hast, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also da bin ich im Denis Villeneuve sehr, sehr dankbar. Ich habe den bei Blade Runner, habe ich zum ersten Mal mit dem gearbeitet, habe ihn dort kennengelernt, als wirklich einen der besten Regisseure, die auf der Welt unterwegs sind. Und was dann noch erfreulich dazukommt, als unheimlich tollen Mensch. Und der umgibt sich mit einem Filmemacher-Team, das ist unglaublich. Und er bleibt dem Team dann auch treu, wenn die gute Arbeit abliefern. Ja, das sieht man. Das sieht man an mir selbst. Und bei all seinen Filmen, das ist mittlerweile der dritte Film, den ich mit ihm mache, sind die ganzen Menschen, die dort mitarbeiten, die Head of Departments, also die Chefs der verschiedenen Abteilungen, alles hervorragende Filmarbeiter und Genies in ihrem Bereich und keine Egos. Also das trifft man auch ganz oft beim Film, dass irgendwelche Egos dabei sind und die dann meinen, sie müsse jetzt ihren Ding hier durchziehen und alle andere sozusagen damit überrumpeln. Das gibt's eigentlich beim Denis Villeneuve ganz selten. Er hat auch immer ein offenes Ohr und hört sich dann auch vorsichtige Kritik an, wo man sagt, ah, Denis, können wir das nicht nochmal machen? Mir gefällt das nicht so gut. Ja, dann wiederholt er das nochmal. Aber Denis Filmemacher-Familie ist einfach jeder Einzelne bis hin zum letzten Fahrer. Wirklich, es sind wirklich grandiose Menschen, tolle Typen aus verschiedenen Ländern der Erde. Das macht wirklich Spaß, mit dem zu arbeiten.
Ist das ein Glücksfall, so eine Arbeitsbeziehung zu finden?
Absolut. Das ist ein riesen Glücksfall, sowas zu finden. Und für so einen Regisseur oder für so ein Team gibt mein Team oder gebe ich wirklich das letzte Quäntchen an Arbeit. Da wird abends auch 2-3 Stunden länger gearbeitet oder die Nacht durch gearbeitet, um einfach an Denis zufriedenzustellen.
Dune 2 ist jetzt der dritte Film, den ihr zusammen sozusagen macht und die Erwartungshaltung ist hoch. Es wäre vielleicht noch Platz bei dir zu Hause für einen dritten Oscar. Ich habe mal auf deine Filmografie so ein bisschen geschaut, da ist ja auch von bis alles dabei. Ich habe mal ein bisschen was rausgepickt. Otto, der Katastrophenfilm. Hast du auch mitgewirkt? Was war da erforderlich? Das ist wahrscheinlich nochmal so komplett was anderes gewesen.
Also was da genau erforderlich war, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nimmer, aber wir haben ja unsere Firma hat ja wirklich sehr klein angefangen. Mein Schwiegervater hat die Firma damals gegründet, hat viele Fernsehserien gemacht, ja. Mein Schwager dann auch. Er hat sozusagen die Spezialeffekte mit in die Firma gebracht. Und wir haben wirklich von der Pike auf den Job gelernt, soweit man das eben lernen kann. Also das Lernen ist meistens Learning by Doing oder man lernt dann auch ganz oft durch irgendwelche Fehler oder durch Dinge, die man gemacht hat, wo eben nicht so gut aussehen. Und durch das, dass wir das wirklich von der Pike gelernt haben, sind wir mittlerweile anerkannt bei vielen, weil ich weiß, die meisten Effekte, wie man die handwerklich selbst macht, das weiß ich halt. Also mir kann da keiner was vormachen. Und ich weiß auch, oder wir wissen auch, von was wir reden, wenn man einem Regisseur was erklärt.
Regisseur ist das Stichwort. Von Otto, dem Katastrophenfilm, ging es dann rauf bis auch zu Quentin Tarantino in Glorious Bastards. Bei dem Regisseur habe ich das Gefühl, da muss es dann noch mehr scheppern und qualmen als bei anderen?
Auf jeden Fall und vor allem, was dort die große Herausforderung ist, Quentin will keine Visual Effects, also er will keine Computereffekte, der will alles real drehen, alles in Kamera drehen, also jeder Einschuss, jedes Feuer und so weiter wird alles am Drehort gedreht, oft auch mal mit Schauspielern dann nah dabei und an Feuer nah an Feuern dran, dann ja, da kann auch mal passieren, dass sich einer so ein Härchen ein bisschen ansenkt oder einer mal einen kleinen Kratzer bekommt. Aber das machen die da bei Quentin alle ganz brav mit.
Heute bist du Spezialeffekte-Künstler, so steht es zumindest auch im Netz. Früher warst du Bauer und hattest Agrartechnik studiert. War das dann zu langweilig so vom Tagesablauf oder hast du dich irgendwie vertan bei der Düngermischung und es hat geknallt und du bist draufgekommen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also geknallt hat es nicht, also nicht in dem Sinn. Ja, ich habe eben klassisch Landwirt gelernt und dann den Agrartechniker gemacht und dann stand die Bundeswehrzeit an und da habe ich eine tolle Frau kennengelernt, meine heutige Ehefrau, die Regina Nefzer, und deren Vater arbeitet oder hat in den 60er Jahren schon angefangen, für einen Film zu arbeiten. Und er hat mich dann angesprochen, wenn ich Lust und Laune hätte, mal für ein paar Wochen mit nach München zu gehen und dort Autos und Requisiten zu betreuen. Und ich habe gedacht, naja, jetzt, wo die Bundeswehr dann ansteht, finde ich eh keinen anderen Job. Jetzt gehe ich da mal 3 Wochen oder 3 Monate mit. Ne? Mittlerweile sind aus den 3 Monaten 35 Jahre geworden und ich bin immer noch dabei.
Wahnsinn. Du hast den Nachnamen deiner Frau angenommen.
Ganz genau. Also wir haben am Drehort immer alle auch nur unter Nefzer gekannt. Ja, jetzt kommt der Nefzer wieder, jetzt kommt der Nefzer wieder. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, jetzt muss ich auch den Namen annehmen, weil die meisten kennen mich nicht unter meinem früheren Nachnamen. Das war der einfache Grund dafür.
Und weg von der Landwirtschaft, so Zweifel, dass du es in deinem neuen Job irgendwie mal nicht schaffen könntest, die gab es nie?
Doch, natürlich, die gab es immer, aber als junger Mensch macht man sich darüber eigentlich keine Gedanken, wie die nächsten paar Jahre der Zukunft aussehen, sondern ich bin da eben reingesprungen und habe gedacht, so, das probierst du jetzt mal, gibst du dein Bestes und es hat wohl ja soweit gefruchtet und hat wohl funktioniert und ja, deswegen.
Ich glaube, das Wohl kannst du streichen.
Es also, hat funktioniert.
Ja, würde ich auch sagen. Du hast oder ihr habt 2 Kinder?
Ja, genau. Ich habe eine Tochter, die Jana Nefzer, die hier in Karlsruhe studiert, Mechatronik, und einen Sohn, den Luca Nefzer, der auch in Karlsruhe studiert, Maschinenbau.
Okay, die sind also schon aus dem Alter der Kindergeburtstage raus. Wie liefen die so bei euch ab? Wurde da auch mit irgendwelchen Spezialeffekten gearbeitet?
Ja, ich kann mich noch an einen Kindergeburtstag erinnern. Das war, glaube ich, irgendwie so eine Halloween-Geschichte und meine Tochter wollte da irgendwelche Spinnweben haben und meine Frau hat dann alles mit Spinnweben-Spray eingesprüht und hatte dann tagelang noch Probleme, das Zeug wieder von den Wänden und von den Möbeln zu bekommen. Aber ansonsten liefen die halt verrückt ab, wie immer, wie Kindergeburtstage halt immer ablaufen. Ne?
Ich hätte jetzt gedacht, dass sie bei euch vielleicht ein bisschen verrückter abliefen als alles andere. Das heißt aber, dieses Spinnweben-Spray, das hat es nicht ans Filmset geschafft als Spezialeffekt für dich?
Doch, das ist immer wieder mal im Einsatz, okay. Aber dieses spezielle Spray ist bei uns in der Wohnung aber nur einmal an den Wänden geendet und an den Möbeln und ja, dann haben wir das auch aus dem Haushalt irgendwann mal verbannt.
Deine Basis ist in Schwäbisch Hall. Du hast eine Firmendependance in Potsdam-Babelsberg, also auf dem Gelände der Filmstudios. Und du bist oft an Filmsets überall in der Welt. Wie verteilt sich das? Zu welchen Teilen bist du wann, wie, wo?
Das kann man immer so nicht sagen. Das ist unsere Basis. Ich bin ja nicht allein in der Firma. Wir sind drei Geschäftsführer, der Senior, der Karl Nefzer, der Uli Nefzer und meine Wenigkeit. Der Hauptsitz, ja, ist nach wie vor im Schwabeländle, in Schwäbisch Hall. Da bezahlen wir auch unsere Steuern. Wir haben dann noch eine Dependance im Studio Babelsberg. Mein Senior hatte damals einfach den Riecher, nachdem die Mauer gefallen ist, hat er gedacht oder gesagt, wir müssen nach Berlin. Das wird eine der Filmmetropolen in Europa. Das war sehr clever und sehr vorausschauend und er hat auch damit recht behalten. Mittlerweile bin ich, wenn immer ich frei habe, zu Hause im Ländle, ist ja klar. Aber wir sind auch viel unterwegs. Also ich war letztes Jahr lange in Budapest, wir waren in Jordanien, wir waren in Abu Dhabi. Wir sind viel im Ausland unterwegs. Aber dann auch, jetzt wie zum Beispiel bei John Wick, waren wir eben ein paar Monate in Berlin im Studio Babelsberg. Da macht es natürlich Spaß, weil da hat man sein Umfeld, da hat man das Studio, das ist zu einer zweiten Heimat geworden.
Du bist bekennender Schwabe?
Auf jeden Fall, total. Schon immer. Es ist einfach, schöne Gegend.
Ja.
Nette Menschen, wenn man sie dann kennt und ihre Eigenarten kennt. Und ja, dann ganz speziell Schwäbisch Hall ist einfach eine wunderschöne Stadt mit vielen Erholungsmöglichkeiten, mit vielen Veranstaltungen und ja, sich sonntags irgendwo ins Café zu setzen am Marktplatz und sich das anzuschauen, ist einfach toll.
Was gehört für dich zur Heimat dazu?
Dass ich mal Ruhe habe.
Ja, richtig.
dass ich mich wohlfühle in meiner Heimat. Ich bin auch sehr verbunden mit meiner Heimat. Das sind die Menschen, meine Freunde, zu denen ich nach der verrückten Dreharbeiten immer gerne zurückgehe. Und ja, einfach auch dieses kleine, kleinstädtische Flair, das man dort hat, bedeutet mir unheimlich viel. auch ja, um Schwäbisch Hall rum oder auch jetzt in Hohenlohe oder wo man auch immer ist im Schwabenländle. Es gibt wirklich ja, tolle Wälder, in denen man spazieren gehen kann. Man kann durch die Weinberge fahren. Das ist einfach schön und man kommt wieder von den ganzen verrückten Dingen so wieder ein bisschen runter und man wird wieder geerdet.
Bevor jetzt die Menschen in Baden abschalten, aber die Region magst du auch, ne?
Aber selbstverständlich. Deutschland ist ja ein grandioses Land. Wir leben in wirklich einem der tollsten Länder, die es auf der Erde gibt, ja. Man lebt hier sehr sicher, trotz allem. Man hat alle Möglichkeiten. Also wenn ich immer höre, Amerika, Lande unbegrenzten Möglichkeiten, das mag wohl sein, aber Deutschland ist auch ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das sehe ich an mir selbst, das sehe ich an uns, das sehe ich an unserer Firmengeschichte. Ja, mit viel Fleiß und Cleverness und gute Ideen und natürlich auch Glück gehört auch dazu, kann man es hier wahnsinnig weit bringen.
Jetzt hast du freundlicherweise zwei Oscars, die du gewonnen hast, alle beide mitgebracht. Die stehen hier im Studio. Aber es gibt halt auch andere Auszeichnungen, die vielleicht international nicht ganz so angesehen sind, wo du sagst, die nehme ich auch gerne mit, die machen mich auch ein Stück stolz, auch aus der Region.
Ja, was mich letztes Jahr unheimlich gefreut hat, natürlich der Oscar-Gewinn, klar, da geht nichts drüber. Aber ich habe meinen ersten deutschen, schwäbischen Filmpreis gewonnen, den Sonderehrenpreis für Spezialeffekte bei den Biberacher Filmfestspielen. Und ich war da schon mal zu Gast. Es ist eine tolle Veranstaltung. Ich konnte leider bei der Veranstaltung nicht teilnehmen, weil ich in Abu Dhabi in der Wüste stand und mit Staub umhergeschossen habe.
Schlechtes Wetter machen musstest.
Genau. Und bin dann aber vor ein paar Wochen nach Biberach, habe dort meinen Filmpreis übernommen, habe natürlich auch meine zwei Oscars dabei gehabt, war da abends mit dem Bürgermeister, den ich mittlerweile auch gut kenne, in der tollen Stadt Biberach essen. Es war wirklich ein sehr gelungener Abend und auch dieser Preis hat wirklich einen tollen Platz zu Hause. Der steht nämlich direkt hinter mir auf meiner Eckbank zwischen den beiden BAFTAs.
So muss es sein. Sparen, sparen, sparen ist ein Motto, was du von deiner Oma an die Hand bekommen hast. Auf die Kohle achten ist voll im Trend, wie ich sage. Kommt das auch in Hollywood gut an?
Ja, natürlich. Ich meine, jeder denkt, Hollywood, die haben Geld ohne Ende. Ja. Und auch wenn ein Film produziert wird, da kann man sich alles kaufen. Dem ist wirklich nicht so. Also man muss da wirklich den letzten Cent zum Teil umdrehen und auch wirklich gucken, wo kann ich was ersparen, anders lösen, ja, einfacher, kostengünstiger. Das ist natürlich sehr, sehr gerne bei den Produzenten gesehen. Und ja, auch so ein schwäbischer Spruch, wo bei uns jeder kennen muss, wo zum Teil auch die Financial Controller von irgendwelchen Hollywood-Filmen kennen, ist schaffe und nicht schwätze oder schaffe Häusle bauen und nicht nach der Mädle schaue. Ja, habe ich schon von Amerikanern gehört, den ich dann in den Spruch übersetzen musste, ja, der dann aber unheimlich gut gefallen hat.
Aus der Hand oder mit Stativ, Hintergrund künstlerisch wertvoll unscharf stellen, das alles können schon viele von uns mittlerweile mit einer kleinen Kamera am Mobiltelefon. Jetzt kommt Nachhilfe, ich setze zumindest drauf, von SWRs Leute, Gast Gerd Nefzer in Sachen Spezialeffekte für den Alltag. Wie spektakulär könnte ich mit meinem Handy noch drehen, dass es ein bisschen beeindruckender aussieht? Hast du da Tipps oder ist das irgendwas, wo du sagst, da arbeite ich gar nicht mit?
Da arbeiten wir selten mit. Meistens dann, wenn der Regisseur irgendwelche Tests einfordert. Zeig mir mal verschiedene Einschüsse oder zeig mir mal bei John Wick zum Beispiel, wie du einen Wasserfall machst, wie der aussieht, was es verschiedene Möglichkeiten gibt. Dann kommt bei uns das Handy ins Spiel mit Stativ. Dann kommen auch mal 3-4 Handys ins Spiel. Man nimmt dann den Test auf, dann schneidet man ihn auch. Manchmal tricksen wir den Regisseur auch aus mit ein paar Computereffekten und zeigt es dann und verkauft sozusagen den Effekt an den Regisseur. Ansonsten Spezialeffekt für zu Hause ist immer ein bisschen schwierig. Da will jetzt nicht viel zu sagen, weil das kann ja dann auch ganz schnell gefährlich werden.
Das stimmt.
Oder schmutzig und man kriegt Ärger dann mit den Eltern. aber die meisten kennen sich da ziemlich gut aus.
Aber das ist jetzt nichts, was du in deinem Privatgebrauch für den Privatfilm auf dem Handy lässt du es nochmal irgendwie besonders qualmen oder sonst irgendwie sowas, um spektakulärer aussehen zu lassen?
Nee, auf keinen Fall. Also Ich bin froh, wenn ich im Privaten mal keinen Rauchen, keinen Knall oder keinen Regen machen muss und einen Regen sehe. Und ich bin jetzt auch nicht so der gute Kameramann, sage ich mal. Das muss einem, glaube ich, ein bisschen in die Wiege gelegt sein, dass man einen Blick hat für ein Bild, für eine Dimension, für eine Kamerabewegung. Also da bin ich ganz schlecht drin.
Du könntest natürlich dich vors Handy stellen, deine Kinder filmen oder deine Frau und hinter dir ist der wildeste Sandsturm im Gang und du sagst, heute kann ich leider echt nicht zur Arbeit kommen, ihr seht ja, was hier hinter mir los ist. Das ginge natürlich schon.
Ja, das würde man hinkriegen, also auch das dann in der Wohnung zu machen, das wäre kein Problem. Natürlich wird es dann einen riesen Mecker geben von der Frau berechtigt oder ich müsste das dann wieder alles sauber machen.
Aber du wärst den ganzen Tag zu Hause.
Das bin ich gerade relativ viel zu Hause und das ist auch schön, mal wieder zu Hause bei der ganzen Familie zu sein, Frau, Kindern, Großvater, Schwiegervater, Mutter. Das ist einfach ja toll, in so einer Geborgenheit dann Zeit zu verbringen bei der Familie. Ja, und das finde ich auch ganz wichtig, was oft in unserem Land vergessen wird, dass das Wichtigste eigentlich eine funktionierende Familie ist. Und da muss man sich auch mal durchbeißen. Ja. Und ich finde, da haben die Italiener uns viel voraus. Also einer meiner besten Jungs, dessen Vater war Italiener. Und da merkt man einfach, die Familie ist das Wichtigste, das es auf der Welt gibt, ja, und da muss man für da sein und da muss man sich für einsetzen. Und das wird leider manchmal ein bisschen vergessen bei uns im Ländchen. Da werden dann halt die Ellenbogen ausgefahren und die Familie ist nicht so wichtig. Finde ich eine falsche Entwicklung und ich hoffe, das ändert sich wieder.
Bei den Italienern hat ja auch die Mama, die Donna immer noch einen anderen Stellenwert als oftmals bei uns.
Das ist korrekt, ja, das stimmt. Und ja, das wünsche ich mir manchmal hier für unser Ländle oder fürs Land auch, dass es wieder so ist. Aber bei uns ist das auch so, ja. Die Mama oder die Mutter, das ist das Wichtigste bei uns, bei den Kindern, ja, bei der Familie, bei den Großeltern und dann natürlich bei mir auch, weil die hält die Familie zusammen und da wird dann ja abends zusammen gekocht und zusammen gegessen. Das sind einfach so ein paar Rituale, die man in der Familie hochhalten muss, ja, auch nach wie vor jeden Samstag früh, das ist eine Pflichtveranstaltung, auch für die Kinder geht man zu den Großeltern oder zum Schwiegervater und zu meiner Mutter und frühstückt da gemeinsam Butterbrezeln natürlich und trinkt einen Kaffee und tauscht sich aus. Ganz wichtig, finde ich.
Eine gute Butterbrezel gibt es die noch in Potsdam?
Leider nein, muss ich sagen. Also wird es schwierig, überhaupt mal eine gute Brezel zu finden, wie man sie eben als Schwabe mag, ja, knusprig. Das kriegen die da oben nicht so hin. Oder zumindest habe ich noch nicht die Bäckerei gefunden, die das so hinkriegt, wie mir das schmeckt.
Was sagen die Hörerinnen und Hörer zu dir und deinem Auftritt? Norbert Kraling hat geschrieben, interessantes Gespräch. Spätestens jetzt sollte jedem klar sein, warum im Filmabspann immer so viel Zeit benötigt wird, um alle Beteiligten zu nennen. Wenn du sagst, dass ihr mit einem ganzen Team daran beteiligt seid, es ist eben dann nicht nur der eine Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin und der Regisseur.
Nee, zum großen Filmteam gehören an die 200 bis 700, 800 Menschen, die an dem Projekt Film arbeiten. Das größte Department ist meistens Visual Effects, also die Computer. Ich sage das mal ganz erlaubt, die Computer-Heinis. Das ist immer ewig, bis die alle genannt wurden. Ja, und da legt man auch viel Wert drauf, dass man dann im Abspann steht und dann bleibt man meistens im Kino so lang sitzen, bis dann ganz hinten nach dem Fahrer man seinen Namen auf der Kinoleinwand sieht. Das ist immer ein toller Moment für uns alle.
Ich bleibe übrigens auch mal bis zum Schluss sitzen und gucke mir viele Namen an, die ich noch so aufgreifen kann, weil wird immer kleiner geschrieben und immer schneller, habe ich das Gefühl. Aber ich erhoffe mir immer noch so eine geheime Szene hinten raus noch. Es gibt Grüße aus der Heimat, Tobias Rieger aus Schwäbisch Hall. Super Sendung, Gerd, wie man ihn kennt und mag. Viele Grüße, Tobias.
Na, Tobi, vielen Dank. Ich denke, das ist der Tobias Rieger von der Firma, die in Geisbach sitzt. Viele Grüße.
Hat er nicht dazu geschrieben, aber er hat noch ein Foto geschickt. Das kann ich dir gleich zeigen. Da seht ihr beiden auch sehr vertraut aus. Andrea Pietzka Herr aus Sindelfingen schreibt, für sie ist es eine besondere Sendung, denn mit dem Namen Gerd Nefzer, da verbindet sie seit dem 31.12. nämlich etwas. Da hat sie nämlich bei uns gewonnen, Tasse oder Kasse. Und da warst du die Antwort. Damit konnte man am Jahresende nochmal einen richtig satten Gewinn einstreichen. Also auch du hast ihr Glück gebracht. Danke dafür. Janika aus Niedernhall schreibt, hallo, ich habe eine Frage an Herrn Nefzer. Wenn man in Ihrem Bereich tätig sein möchte, was sollte man so für Qualifikationen mitbringen? Ich habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert und liebäugle schon lange mit dem Bereich visuelle oder spezielle Effekte.
Ja, du musst eigentlich so alles ein bisschen können bei uns. Am besten ist eigentlich, dass man irgendeinen handwerklichen Beruf erlernt oder im Handwerk tätig war, weil wir doch relativ viel mit Bauen zu tun haben, egal ob das Holz ist, sehr viel Stahlbau, aber auch mittlerweile viel am Computer, es wird viel gezeichnet, in 3D gezeichnet, entworfen, getestet, Stress getestet, wenn man irgendeinen Rig baut, aber auch im Bereich Chemie, wenn man da unterwegs ist, das ist auch immer schon eine sehr gute Voraussetzung dafür beim Herstellen von den sogenannten Breakaways, Formenbau und so weiter. Das, wenn man sowas kann, sehr hilfreich. Oder natürlich irgendeinen Abschluss bei einer Filmschule, Filmhochschule. Aber bei uns im Spezialeffektbereich ist es oft dann eben einfach knallharte praktische Arbeit.
Und Luft- und Raumfahrt kann helfen?
Ja, könnte passen, wenn man Flugsimulatoren bauen muss, was auch immer ein Thema ist, oder irgendwelche crashende Flugzeuge oder Autos oder so weiter. Das hilft auf jeden Fall. Ja. Zumindest hat die Dame sicherlich ein sehr gutes technisches Verständnis.
Doris Meissner hat sich auch gemeldet und stimmt uns zu, besser gesagt dir, dass es auf eine gute Stimmung am Set ankommt. Sie war Komparsin bei David Cronenberg. Wenn ich das richtig ausspreche, Eine dunkle Begierde heißt der Film. Und da hätte sie dann halt auch am Set im Hintergrund mitbekommen, dass es durchaus Phasen gibt, wo es wichtig ist, dass die Stimmung vielleicht mal ein bisschen ernsthafter ist, aber dann auch wieder ein wenig gelöster und lockerer sein kann. Davon hängt viel ab, denke ich mal.
Ja, aber das ist auch immer so, man kann ja nicht jeden Tag gut drauf sein oder ein Regisseur oder ein Schauspieler. Da ist die Stimmung schon einmal schlecht, vor allem wenn was nicht so läuft, wie sich die Herren vorstellen. Da kann die Stimmung auch mal ganz schlecht sein. Aber bei den meisten ist es dann am nächsten Tag vergessen und man hat wieder gute Laune und geht mit Freude wieder an den Drehort, um dort tolle Dinge zu machen.
Soweit Hollywood in SWR1, Leute. Danke Gerd Nefzer fürs Kommen und weiter alles Gute.
Bitteschön, hat sehr viel Spaß gemacht.
Das fand ich auch.
Man sitzt mal auf der anderen Seite vom Mikrofon, beziehungsweise von der Kamera. Ist ungewohnt, aber war eine tolle Erfahrung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.